Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Was es kaum noch gibt im Sprachgebrauch, ist der Begriff der Empfängnis, definiert als die Verschmelzung der Eizelle mit dem Spermium. Dem Kirchgänger fällt dazu wahrscheinlich sofort die unbefleckte Empfängnis Mariens ein. Ansonsten ist dieser Begriff mehr oder weniger verschwunden. Aber die Idee des weiblichen Körpers, der vor allem passiv empfängt, hält sich nach wie vor. Catherine Newmark sitzt mir gegenüber, die Kollegin aus der Philosophieredaktion. Wo hat dieses Wort denn eigentlich seinen Ursprung?
Ja, ich finde das auch interessant. Also über Empfängnis habe ich schon länger nicht mehr nachgedacht. Aber wenn man es kulturhistorisch oder auch philosophiehistorisch anschaut, dann ist es doch sehr interessant, dass diese Idee, dass die Frau irgendwie passiv etwas empfängt, wenn sie ein Kind bekommt, die ist wahnsinnig alt und natürlich denken wir das biologisch nicht mehr so. Wir wissen, ein Sperma und ein Ei kommen zusammen und ein Embryo entsteht nicht. Aber diese Idee der Passivität der Frau beim Empfangen, die hat so ihre Wurzeln eigentlich in der aristotelischen Philosophie. Die Frau sei bloße Materie. Das ist ein bisschen wie das Erdreich. Und der Mann ist dann der Sämann, der darin den Samen pflügt und die aktive Form gibt. Also in Aristoteles Zeugungslehre ist es auch so, dass man gar nicht erklären kann, dass Kinder der Mutter ähneln würden. Die sind alle vom Vater vollkommen abhängig.
Das hat sich, glaube ich, auch sehr lange gehalten.
Das hat sich wahnsinnig lange gehalten. Also bis die moderne Biologie entstanden ist und man überhaupt zum ersten Mal sehr klar auch den weiblichen Beitrag wirklich unter dem Mikroskop sich anschauen konnte, wie das funktioniert mit dem Ei.
Wann war das?
Also bis mindestens ins 18. Jahrhundert lassen sich sehr starke Spuren dessen, was man die galenische Medizin nennt, also die von Aristoteles stark geprägte antike Medizin finden, wo man auch das Geschlechterverhältnis ganz anders denkt, als man es heute denkt, nämlich als sozusagen der Mann ist die perfekte Version, die Frau ist die unperfekte Version. Bei ihr ist alles halt so ein bisschen verkümmert, kleiner, schwächer, nach innen gedreht und nicht sozusagen aktiv nach außen tätig. Und diese Medizin, die hat ja ganz eigenartige Fortwirkungen, wenn man sich's mal genauer überlegt. Zum Beispiel fiel mir dabei an, wie wir über Leihmutterschaft nachdenken. Da haben wir das Gefühl, diese Frau, die ein Kind austrägt, was sie nicht selber kreiert hat, wo sie nicht selber das Genmaterial beigesteuert hat, die ist der passive Behälter, die quasi gar nichts beiträgt zum Kind und darum ist das Kind auch nicht ihres und man kann sie ja wieder wegnehmen.
Wobei das ja wahnsinnig umstritten ist.
Das ist wahnsinnig umstritten, aber das ist eine der Hauptschneisen, die geschlagen wird, um das zu erklären, warum das Kind quasi mit der Leihmutter nichts zu tun habe, sondern nur mit den genetisch sozusagen Sperma- und Eispendenden Eltern. Und das ist aber auch faktisch nicht richtig. Biologisch hat natürlich eine Leihmutter ein Verhältnis zu dem Kind. Auch ein Kind austragen ist eine aktive biologische Beziehung, die dann zu diesem Kind aufgebaut wird. Und also das gibt so Momente, wo ich denke, wo wir in gewisser Weise über diese aristotelische Idee, dass man ein Kind passiv empfängt, noch nicht hinaus sind. Und ein anderes Beispiel, wo ich es auch sehr interessant finde, ist, wenn wir über Reproduktionstechnologien allgemein reden, also jetzt nicht nur über Leihmutterschaft, da kommt ja ganz oft diese Idee auf, dass wir eigentlich nicht so viel herumvorwerken dürfen in dem, was uns gegeben wurde, was wir empfangen haben. Da ist das Empfängnisverhältnis nicht zwischen Mann und Frau, der Mann gibt und die Frau empfängt, sondern zwischen Gott und uns. Gott gibt die Kinder oder die Natur. Und wir als Menschen sollen da gefälligst die Finger davon lassen. Da wird auch diese Idee der Gabe, des geschenkten Lebens, die sehr christlich geprägt ist, immer noch in Form einer Empfängnis eigentlich gedacht. Und in diesen ethischen Debatten findet man also durchaus eine alte, altmodische Idee des Empfangens heute noch vor.
Empfängnis also immer das, sage ich mal, der Sexualakt, aus dem dann Nachwuchs, ein Kind hervorgeht. Wenn wir jetzt mal das Kind wegdenken, ja, und bei der Sexualität bleiben zwischen Mann und Frau, es sind natürlich diese Begrifflichkeiten, die da auch drinstecken, nämlich von Aktivität und Passivität, die sind ja vielleicht nach wie vor schon noch in unseren Köpfen drin, oder?
Das ist irgendwie auch nochmal ein total interessantes Feld, wenn wir sozusagen Empfängnis auf Aktivität und Passivität überhaupt ausweiten. Weil da, glaube ich, sind wir fast gar nicht weiter als die antiken Griechen. Wir denken immer noch wie Aristoteles, dass derjenige, der penetriert, irgendwie aktiv sei und derjenige oder diejenige, die penetriert wird, sei passiv. Und das entspricht nicht unbedingt der sexuellen Erfahrung, es entspricht aber einem kulturellen Muster. Wir imaginieren dieses delikate Weichteil, was ein Penis eigentlich ist, als Waffe, als harten Speer, und wir imaginieren den weiblichen Körper, also das ist ja immer das Grundmodell, ist der weibliche Körper, der irgendwie empfangend, weich und aufnehmend sei, den interpretieren wir als passiv, und das hat natürlich auch mit diesem ganzen Denkmuster zu tun. Und da würde ich denken, da kommen wir langsam ein bisschen drüber hinaus, auch wenn es als kulturelles Muster noch für ganz vieles herhält, auch natürlich für so etwas wie eine Phobie vor Homosexualität, also vor männlicher Homosexualität. Was ist denn ein Mann, der quasi nicht dieser männlichen Aktivität entspricht? Das ist ja das große Problem, sozusagen kulturtheoretisch gesehen. Und da gibt es natürlich gerade heute schon Versuche, das aufzubrechen. Zum Beispiel die Theoretikerin Bini Adamczak hat einen, wie ich finde, sehr interessanten Begriff. Sie nennt das Zirklusion. Das ist einfach ein Ersatzbegriff für Penetration. Das ist einfach, okay, der Versuch, das anders zu denken. Das ist der, man
da
denkt,
steckt
es,
der Kreis drin, das Umfassen.
Das Umfassende. Aha. Das ist das Umfassen. Zirklusion bedeutet Umfassen. Das heißt, Zirklusionssex ist genau wie Penetrationssex. Er wird nur von der anderen Seite gedacht. Aha. Und das an die andere Seite, die umfassende Seite wird aktiv gedacht und nicht mehr nur passiv. Und das ist sozusagen der Versuch, über diese Dichotomie, mit der wir eigentlich seit jeher und seit Urzeiten leben, hinauszukommen.
Ist es denn derzeit in der feministischen Debatte überhaupt ein großes Thema, als emanzipatorischer Akt der Frau, nicht mehr nur passiv zu sein, sexuell?
Ich kann das nicht so feststellen in der derzeitigen feministischen Debatte. Das ist vielleicht auch ein Nachteil. Also man hat in den 70ern wahnsinnig viel über Sexualität und über sexuelle Befreiung nachgedacht. Und das Thema ist doch in den letzten Jahrzehnten wahnsinnig stark in den Hintergrund getreten. Und das ist wahrscheinlich auch in gewisser Weise schade. Denn wir wissen alle, dass, wie wir im gesellschaftlichen, im politischen, im wirtschaftlichen, im öffentlichen Kontext miteinander umgehen, natürlich was anderes ist, denn wie wir in der Intimsphäre miteinander umgehen. Aber ganz unverbunden ist es eben auch nicht.
Wann hast du den Begriff Empfängnis zum letzten Mal aktiv benutzt?
Es wird irgendwann in meinem Studium gewesen sein, als mir irgendeine katholische Theologin versucht hat, den Unterschied zu erklären zwischen der Empfängnis, die Maria vom Heiligen Geist empfangen hat, den Jesus, und der unbefleckten Empfängnis, die wiederum eigentlich auf sich auf Maria bezieht und nicht auf die Empfängnis Jesu. Aber das ist schon so lange her, dass ich mich nicht mehr genau damit auskenne.
Danke, Catherine Newmark aus der Philosophie-Redaktion, über den Begriff der Empfängnis in unserer Echtzeitausgabe zum Thema Alles auf Empfang.